Es ist Freitag, ein neues Jahr, 13 Uhr und wir sind in der KW1.
Brand Trust Box Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in einem neuen Jahr, 2025. Willkommen, würde ich sagen, in einem neuen Vierteljahrhundert ja mindestens mal. Also 25 Jahre sind schon wieder vergangen und jetzt haben wir 2025. Und wir machen anlässlich dessen, nee, auch ein bisschen auch aus Gründen des Rückblicks, machen wir eine Doppelfolge und zwar geschnitten in zwei Parts. Und deswegen sind wir natürlich in zwei Wochen unterwegs, nämlich in der KW1 und in der KW2. Jan, was ist die Idee dieser beiden Folgen oder dieser Doppelfolge auf jeden Fall? Und zwar habe ich nochmal ja tatsächlich einen Rückblick gemacht und mal geguckt, was hat mich denn eigentlich 2024 beschäftigt? Allerdings nicht nur aus Gründen des Rückblicks, sondern auch daher, um so ein bisschen abzuleiten, ja, in was für Richtungen könnte es denn auch 2025 geben, beziehungsweise was können wir vielleicht auch aus den Geschehnissen von 2024 noch lernen für das neue Jahr, das jetzt angebrochen ist. Und in dem Sinne, fangen wir mal an. Los geht's! Ja, wir fangen an mit meiner Lieblingsstudie und da sind wir bei Meaningful Brands von Havas angekommen. Die war erst kürzlich hier zu Gast auf jeden Fall. Und was hat mir an dieser Studie grundsätzlich gut gefallen? Einmal die Kontinuität natürlich. Havas Media macht das seit fast 15 Jahren inzwischen, dass sie so das Thema Markenwesen untersuchen und insbesondere die Relevanz von Marken untersuchen und daher immer wieder mit spannenden Zahlen aufwarten, wie zum Beispiel, wie relevant sind denn die Marken überhaupt und wo dann so teilweise auch verheerende Zahlen rauskommen, dass so 60-75% der Marken eigentlich komplett irrelevant sind. Woran das liegt, da gibt es unterschiedliche Gründe, unter anderem daran, dass Marken nicht immer wirklich ihrer Funktion gerecht werden, weil am Ende muss man sich ja schon fragen, wozu sind Marken da? Naja, um uns das Leben unter anderem einfacher zu machen, zum Beispiel Orientierung zu bieten oder einfach ein Nutzenbündel zu bieten, wovon der Konsument, die Konsumentin eben auch etwas hat. Und da hat jetzt Havas Media gerade kürzlich in diesem Jahr eine spannende These, wie ich finde, rausgehauen, nämlich was das Thema Haltung angeht. Weil grundsätzlich muss man feststellen, die Menschen erwarten in dieser Permakrise definitiv Haltung. Aber sie erwarten von den Marken auch, dass sie die Menschen in ihrem Leben unterstützen und dadurch auch vor allen Dingen eben ein funktionales Nutzenbündel sozusagen liefern. Das heißt, einfach nur Haltungsaktionen, Haltungskampagnen alleine reichen nicht, sondern am besten damit verbunden, dass die Menschen auch etwas davon haben, dass sie irgendwie eine Hilfe, einen Support, eine Unterstützung bekommen in ihrem Leben bei den ganzen Permakrisenthemen, die wir gerade haben, also von Inflation bis hin zu Unsicherheit und so weiter. Sich also als Marke nicht nur zu fragen, wo kann ich vielleicht eine Aktion machen und irgendwie Haltung beweisen, sondern Haltung direkt mit einer Tat, mit einer Handlung verbinden. Das war eine klare Aussage dieser Studie und deswegen nicht zuletzt auch meine Lieblingsstudie in diesem Jahr. Und wir kommen zu einer ganzen Reihe von Gewinnermarken und da müssen wir wahrscheinlich allen voran die Deutsche Telekom nennen. Warum? Weil die Deutsche Telekom, ja, ich würde mal sagen, so ein bisschen an den Automobilmarken, also unserem deutschen Stolz hier vorbeigerast ist und zwar, ja, sich in allen Rankings hervorragend positioniert hat. Kantar auf jeden Fall, dann natürlich Interbrand und Brand Finance gibt es, glaube ich, auch noch. Also viele Rankings, wo überall die Deutsche Telekom die wertvollste deutsche Marke war, mit einem Markenwert, der so zwischen 60 und 70 Milliarden Euro lag. Und dafür gibt es klare Gründe bei der Deutschen Telekom. Erstens haben sie eine klare Dachmarkenstrategie, die ihnen jetzt auch wirklich zu Recht diese Position dann auch gibt. Und das Entscheidende ist aber, sie leben diese Dachmarkenstrategie auf der ganzen Welt und zwar mit allen Märkten, die dazugehören. Und das ist ganz entscheidend, was die Deutsche Telekom auch initiativenmäßig macht. Nämlich erstens, sie machen unterschiedliche Aktionen auf der Welt, unter anderem ja auch Haltungsaktionen, wo sie immer wieder auch zeigen, wofür kann denn Telekommunikation, wofür kann denn Technologie, was die Deutsche Telekom liefert, eben auch gut sein. Und da setzen sich ja natürlich gegen das Thema Hate Speech ein. Aber es gibt auch noch viele weitere Themen, wo die Deutsche Telekom immer wieder zeigt, sie sind mehr als nur ein Telekommunikationsanbieter. Und was ich dabei ganz interessant finde, und das macht sie für mich auch zur Gewinnermarke, sie lehnen das Thema Marke auch nach innen, indem sie zum Beispiel Kampagnen und Marketingaktionen nicht nur einfach übers Marketing ausspielen, sondern vor allen Dingen auch alle Länder daran beteiligen und dann auch mal fragen, wie würdet ihr es denn machen? Und da werden dann regelmäßig auch Märkte sozusagen gekürt, die dann als Preis eben die Ausspielung dieser Kampagne weltweit bekommen. Und dadurch zeigt man denen eben auch, Marke ist eben nicht nur ein Instrument für außen, sondern eben gerade auch für innen. Und das ist meiner Meinung nach auch einer der großen Gründe, warum die Deutsche Telekom gerade so erfolgreich ist. Ähnliches hat auch E.ON jetzt gerade bewiesen in diesem Jahr. Auch E.ON für mich einer der Gewinnermarken, weil sie sich wunderbar ja mit ihrer eigenen Situation auseinandergesetzt haben und überlegt haben, was müssen wir denn für eine Rolle gerade auch einnehmen in dieser Energiewirtschaft, auch in unserem Wettbewerbsumfeld, auch in Europa. Und dann überlegt haben, naja, wenn wir das mal wirklich alles sehr, sehr dezidiert, sehr strategisch, sehr systematisch ableiten, dann kommt da eine klare Aussage, beziehungsweise eine klare Aufgabe heraus. Und zwar, sie wollen die New Energy praktisch arbeitsfähig oder lebensfähig machen. Das heißt also wirklich für die Gesellschaft eine Relevanz daraus erzeugen. Dazu haben sie dann so eine Art Kampagnenclaim noch kreiert, der einfach ganz klar auch an die Mitarbeitenden sagt, okay, was haben wir denn zu tun? Und da sagen sie eben, it's on us to make new energy work. Und das ist schon so in Richtung eines Purpose gedreht oder auch kreiert, was ich ganz, ganz spannend an dem Thema finde. Aber sie leben es eben auch wiederum nach innen, weil sie 18 Monate sich dafür Zeit nehmen, diese Markenidee, diesen klaren Purpose, diese klare Aufgabe, die sie sich selber eben systematisch, aber dann auch abgeleitet und dann gegeben haben, dass sie da auch klar sagen, das ist nicht nur etwas, was wir nach außen spielen, sondern das müssen wir auch nach innen spielen. Also auch das wunderbares Learning, einfach wie man systematisch seine Aufgabe ableitet, aber wie man eben auch Marke ganz stark nach innen leben muss und kann. Weiterer großer Gewinner ist sicherlich auch der DFB bzw. die Nationalmannschaft, die uns dieses Jahr nicht nur fußballerisch durchaus das ein oder andere Mal imponiert hat, ja leider rausgeflogen ist gegen Spanien damals, allerdings bei der Heim-EM durchaus eine gute Figur abgegeben hat. Aber was vielleicht viel spannender war, die Frage ist nämlich, wie haben sie denn diese Heim-EM auch genutzt, um Euphorie zu kreieren? Das haben sie großartig gemacht, fast schon ungewöhnlich gut gemacht vom DFB bzw. von der Nationalmannschaft. Erstens natürlich dieses pinke, rosa Trikot, was ja so eins der Gewinnertrikots auch war das erfolgreichste Auswärtstrikot aller Zeiten, das sie gemacht haben. Und wo sie nicht nur eine Kampagne zum Launch gemacht haben, sondern auch eine Gegenkampagne zu den Reaktionen gemacht haben, die aber schon vorher im Kasten war. Das heißt also, sie haben antizipiert, dass es da sicherlich viel Kritik geben wird von, ja, ich sag mal, schon erwartbaren Seiten sozusagen zu der Farbe, zu der Auswahl, zu dieser Kreation insgesamt und dann direkt eine Reaktion 3 Tage später kreiert haben. Also eine wunderbare Idee. Und nebenbei haben sie auch Mater Tom wieder groß gemacht. Das war übrigens bei mir bei Spotify Rap der meistgehörte Song, nicht nur, weil meine Kinder das Lied gerne gehört haben, sondern auch ich ganz unironischerweise mal an der Ampel auch stand und Fenster runter hat und einfach gesagt habe, okay, Major Tom ist jetzt wieder in. Das kann man auch mal während der Heim-EM dann auch hören. Also deswegen der DFB und die Nationalmannschaft auch einer der großen Gewinner. Und ein weiterer Gewinner sind unsere Freunde von Nucao, weil sie nicht nur bei uns zu Gast waren dieses Jahr beim Thema Beyond, sondern einfach, weil sie großartiges Marketing und großartige Markenführung dort draußen betreiben, weil sie eine klare Mission haben und sich immer wieder überlegen, wie können sie diese Mission, ihre Aufgabe, ja, ihre Ideen, die sie so haben als Marke, wie können sie die immer wieder inszenieren? Von dem Berliner Bär, der in Papier eingehüllt ist oder auch am Spielplatz auch die Spielzeuge eingepackt waren in Papieren, wo sie dann klar gesagt haben, da macht es keinen Sinn, das in Papier zu hüllen. Aber Schokolade macht Sinn. Und dann haben sie immer wieder dieses Thema Papier in diesem Jahr dann auch wieder inszeniert, unter anderem auch über eine Kampagne, wo sie nur 1/18 des Kampagnen-Billboards, der Out-of-Form-Kampagne oder der Fläche genutzt haben und dort auch gesagt haben, naja, wir wollen nicht für Out-of-Form und für Plakatorte unser Papier nutzen, sondern wir wollen das Papier eben gerade dafür nutzen, um es für unsere Schokolade zu nutzen. Und interessante Reaktion war da auch, dass Milka dann irgendwann auch auf den Trip gekommen ist und mal dieses Jahr experimentiert hat und gesagt hat, okay, wenn Nucao das kann, dann können wir das vielleicht auch und dann müssen wir das vielleicht auch. Ausgang immer noch offen, wie der Milka auch weiter mit umgehen wird. Aber grundsätzlich großartig, wie Nucao mit Christian Fenner unter anderem das auch macht. Nicht zuletzt auch mit der großen, ich sag mal, Guerilla-Kampagne, wo sie selber sozusagen erstmal 3 Tage lang gesagt haben, okay, sie wenden sich von ihrem Markenkurs ab, um dann Aufmerksamkeit zu erzeugen und dann nur ein paar Tage später zu sagen, nee, natürlich wollten wir damit Aufmerksamkeit erzeugen, um gerade deutlich zu machen, wir sind aus diesem Holz geschnitzt. Wir sind nach wie vor die Marke, die sich für vegan, fair und Bio-Schokolade einsetzt. Und da gibt es auch kein Abrücken von diesem Kurs. Eine kleine Gewinnerkampagne habe ich auch noch dabei vom Tagesspiegel, die nämlich jetzt ein neues Medium kreiert haben, nämlich gerade ein Medium, das für Background-Informationen zuständig ist. Das heißt also wirklich sich darauf fokussiert, jetzt nicht so die klassischen Megastories zu liefern, sondern eher das zu liefern, was wirklich im Hintergrund passiert und dazu auch entsprechende Fakten, Hintergründe etc. zu liefern. Das heißt also wirklich in die Tiefe zu gehen. Und da war also dem Tagesspiegel klar, was wollen sie denn kommunizieren? Die Frage ist nur, wie kriegt man das nach draußen? Wie kriegt man das vermittelt? Und da ist also der Kampagnenzweck, die Idee oder die Positionierung der Marke ganz klar. Und dann musst du eine Kampagnenmechanik dazu entwickeln. Und dann haben sie eine Kampagnenmechanik entwickelt, wo sie ganz bewusst gesagt haben, Entscheidendes passiert im Background und haben immer wieder Aktionen gezeigt über die letzten 30, 40 Jahre, wo immer wieder etwas im Hintergrund passiert ist. Ich kann die Aktionen gar nicht mehr alle aufzählen, aber wo man sehr schön sieht, okay, die Positionierung war klar und dann musst du dir dir was überlegen, um diese Positionierung zu vermitteln. Und jeder, der diese Background-Aktion, der diese Background-Motive eben dechiffrieren kann, hat natürlich direkt eine Verbindung zu dieser Marke aufgebaut und kann dann dem vielleicht auch folgen. Also auch da eine sehr schöne Mechanik, die man hatte und die man dann wunderbar auch vermittelt bekommen hat. Und gleiches gilt auch für AfD Nähe. Das ist ja auch eine Zweitauflage der Kampagne, war natürlich in diesem Jahr, wo wir sehr viele Landtagswahlen hatten, natürlich auch eine entsprechende Herausforderung. Wie schaffen wir es, ja, entsprechende Parteien vielleicht zu unterstützen und vielleicht auch entsprechende Parteien nicht ganz so stark da performen zu lassen? Und deswegen hat sich die Demopuck, ein Verein, dem auch als Aufgabe gestellt und hat sich eben überlegt, wie können wir denn deutlich machen, wie können wir vielleicht auch gewisse Zielgruppen noch rüberziehen? Und das ist für mich eine viel größere Aktion als das, was zum Beispiel Edeka gemacht hat mit dem Thema Heidelbeeren. Ihr erinnert euch vielleicht, sie gesagt haben, Blau wird von der Natur ja nicht so stark supportet sozusagen. Und dann haben sie sich eben überlegt, naja, wie können wir denn vielleicht noch diese indifferent, und das sind für mich auch die Zielgruppen, die man eben noch bei diesen Landtagswahlen bewegen kann, wie kann man denn die Indifferenten vielleicht noch rüberziehen, die, die sich vielleicht noch kurz am Wahltag eben von links nach rechts sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes bewegen, und diese könnte man vielleicht genau dadurch gewinnen, indem man ihnen deutlich macht, naja, die AfD mag sehr viel Populismus, sehr viel Kommunikation auch liefern, sehr viele unterschiedliche Ideen haben, aber der entscheidende Punkt ist, die AfD hat in ihrem Wahlprogramm ganz, ganz viele Themen offenkundig, die nicht der Klientel entsprechen, die sie oftmals auch wählt. Und das haben sie eben durch eine Mechanik deutlich gemacht, indem sie erstmal Aufmerksamkeit erzeugt haben und dann das Wahlprogramm der AfD sozusagen einem Faktencheck unterzogen haben und dann deutlich gemacht haben, ja, das, was du vielleicht hier wählst, offenkundig im ersten Moment, ist eigentlich nicht das, was du haben willst, gerade als du sozusagen als der Wähler oder die Wählerin, die da vielleicht sich dann doch blöderweise für die AfD eben entscheidet. Und das ist auch eine sehr klare Mechanik. Man nimmt sich eine Zielgruppe vor und kreiert daraus eben eine Kampagne, die im Optimalfall vielleicht die eine oder andere Wirkung auch erzielt. Und das führt mich auch zur Person des Jahres, und das ist Reinhold Wirth, der es sich nicht hat nehmen lassen, in diesem Jahr 25.000 Mitarbeitenden in einem persönlichen Brief zu schreiben, was er denn von der AfD und der Politik hält und warum eine, ja, ich sag mal, ausgewogenere Politik vielleicht eine gute Idee ist für den Standort Deutschland. Und warum mir das so gut gefällt, ist, eine Persönlichkeit nimmt da wirklich seine Möglichkeiten in die Hand. Er hat eben die Möglichkeit, zu seinen Mitarbeitenden zu sprechen, immerhin 25.000, wahrscheinlich eher größtenteils wählerberechtigte Personen, denen er eben persönlich schreibt. Und das ist für mich wirksamer als irgendeine, ja, ich sag mal, Kampagne oder irgendein, wie ich so oft genannt habe, so Logo-Wende, wo dann irgendwelche Unternehmen ihre Logos abgeben und dann hast du 500 Logos auf einer Schaltfläche, dazu kommt irgendeine Kommunikation. Also richtig bewegen tut das eben nichts. Und da finde ich dann solche Aktionen, wo sich ein CEO, wo sich ein Gründer, wo sich eben Führungskräfte wirklich dieser Aufgabe bewusst werden, dann sagen, wie können wir denn etwas verändern in dieser herausfordernden Zeit? Da finde ich das dann doch bemerkenswerter und auch viel einschneidender, ja, ich sag mal, viel kritischer, mit viel mehr Involvement verbunden, als einfach mal sein Logo irgendwo herzugeben. Weil das ist einfach, so ein Schreiben zu verfassen und dann auch damit auszukommen und auch mit den Reaktionen zu leben, das ist deutlich schwieriger, weil, wie gesagt, bei so einer Logowand bist du anonym, da fällst du nicht auf, und deswegen Reinhold Wirth hier unter anderem Person des Jahres für mich. Es gibt auch ein Tier des Jahres, und zwar Charlie, der Trigema-Affe. Nicht nur, weil ich mal vor, glaube ein, zwei Jahren gesagt habe, dass es sehr gut wäre, wenn jetzt bei dem Übergang von dem Grupp Senior zu Grupp Junior und auch der Tochter eben, ja, sag ich mal, der Affe weiterhin eine Relevanz haben wird. Und genau so haben es die beiden jetzt auch gemacht. Sie erhalten den Affen, haben ihn jetzt KI-basiert neu aufgesetzt, haben ihn aber auch klassischerweise immer noch bei der Tagesschau im Vorfeld gebracht, in dieser goldenen Minute, ja, kurz vor der ausstrahlenden Tagesschau. Und was ich so gut finde daran, dass sie diesen Affen erhalten, er ist für mich ein perfektes Symbol dazwischen, wie man einerseits ja die Marke neu aufleben lassen kann, aber gleichzeitig auch diesen Spagat, diesen Balanceakt irgendwie immer noch versucht zu managen zwischen unser Heritage, da wo wir herkommen, und trotzdem versucht irgendwie modern, ja, sag ich mal, rüberzukommen und auch modern diese Marke zu inszenieren. Das macht Trigema sehr, sehr gut, dass sie, wie gesagt, diesen Balanceakt zwischen Heritage und Vergangenheit sehr gut auch mit der Modernität und dem Lifestyling, was die Marke natürlich auch für eine Aufgabe hat, das eben auch zu managen und dadurch auch erfolgsam. Der aktuelle Erfolg oder die Zahlen geben ihm definitiv recht. Von daher, ja, für mich der Trigema-Affe so ein bisschen das Tier des Jahres sozusagen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal weiterhin einen guten Start ins neue Jahr, und dann könnt ihr gespannt sein auf das zweite Kapitel, auf den zweiten Teil nächste Woche. Und da wird es unter anderem um die Fundstücke und die Antifundstücke gehen. Macht's gut, ciao.